Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Was bedeutet es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Okay, was bedeutet es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Ich glaube, wenn ich mit dem Mikrofon hier durch diese Reihen gehen würde und so fragen würde, jeden Einzelnen, ich glaube, jeder von uns hätte eine andere Antwort auf diese Frage. Diese Frage ist aber super wichtig, dass wir sie für unser Leben beantworten, weil es ist ja quasi die Erwartung von Jesus an unser Leben. Okay, wir folgen ihm nach und er hat gewisse Erwartungen und diese Frage ist, okay, was erwartet Jesus denn eigentlich, wenn er zu uns sagt, hey, folge mir nach? Damals war das irgendwie klarer, ne? Damals ist Jesus ja wirklich auf dieser Erde rumgelaufen und stand vor Menschen und hat zu ihnen gesagt, hey, folge mir nach. So, und die Leute sind dann nicht nach Hause in die Bibliothek und haben ein griechisches Buch aufgeschlagen und Nachfolge studiert. So, das Wort, was bedeutet das denn eigentlich so, ne? Sondern sie wussten, hey, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss die Zelte abreißen, so, ne? Ich muss einfach mitlaufen. Das ist, wozu er mich einlädt. Er sagt zu mir, hey, lauf mit mir mit, wir leben jetzt zusammen. So, damals war das sehr, sehr klar, aber heute ist das nicht so klar, was bedeutet es, wenn Jesus zu uns sagt, folge mir nach? Ich meine, wir kennen Nachfolge, ne? Soziale Netzwerke, ich bin da, um ehrlich zu sein, nicht so gut drin. Ich war bei Facebook, hab das irgendwann aufgegeben, zu viele Katzenbilder. Du darfst, wenn ich dir folge, ich folge nicht so vielen Leuten, das hängt gar nicht so da, das heißt nicht, dass ich dich nicht mag oder so. Du musst nur wissen, dass wenn ich dir folge, heißt das auch nicht, dass ich dich mag. Also meine Nachfolge ist sehr beliebig. Also es gibt da keinen roten Faden drin oder so. Ne? Ich kenne da auch keine Freunde und Verwandte, wenn es darum geht, Leuten zu entfolgen. Echt, wenn du mir jeden Tag sagst, wie weit du gejoggt bist und dass du glaubst, dass Olaf Scholz ein Ex-Mensch ist, der uns jetzt regiert oder so, ne? Bäm, ich entfolge. So, ne? Ich bin da sehr schnell drin. Ich folge Leuten und ich entfolge Leuten. Es ist absolut beliebig. So, ne? Wahrscheinlich geht es dir auch so. Aber das ist irgendwie nicht die Art und Weise, wie Jesus sich Nachfolge vorgestellt hat. Ja, die Nachfolge bei Jesus ist nicht beliebig, sondern sie ist eigentlich sehr, sehr ernst. Und was wir jetzt machen, pass auf, ich werde ein bisschen den Stimmungsbarometer unserer heutigen Predigt aufzeigen, damit du dich nicht wunderst, ja. Wir sind erstmal hier, so ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, aber hinten raus wird es nett, ja. Wir müssen alle so einen kleinen Moment erleben und dann hinten raus sind wir aber fröhlich. Schaffen wir das? Okay, und dafür studieren wir jetzt Markus 8. Und ich lade dich ein, diesen Text zu verfolgen, mit mir auf der Leinwand oder auf deinem Zettel. Wir werden eine Weile hier miteinander sein. Wir fangen einfach mal an. Jesus und seine Jünger kamen nun in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Wir machen jetzt schon eine kurze Pause. Dieser ganze Text, den wir jetzt lesen, ist gleich eine Unterhaltung, wo Jesus mit seinen Nachfolgern über Nachfolge spricht. Er beantwortet gleich die Frage, was bedeutet es, mir nachzufolgen? Und es ist sehr interessant, dass er dieses Gespräch bei den Dörfern bei Caesarea Philippi mit ihnen führt. Weil du musst wissen, Caesarea Philippi, diese ganze Gegend, sie war nicht so rein typisch jüdisch, sondern da war eine ganze Menge griechische Kultur, da war eine ganze Menge römische Kultur. Du musst dir das vorstellen, diese ganze Gegend war voller Tempel. Okay, da gab es Tempel für alles Mögliche, da war ein riesen Baal-Tempel und diese Stadt Caesarea Philippi heißt Caesarea Philippi, weil das die Stadt war, in der Caesar angebetet wurde. Okay, also diese Gegend dort stand eigentlich für alles, was Menschen so damals wollten, also was das Leben so den Menschen zu bieten hatte. Okay, das war der Ort der Anbetung, die Leute sind da hingegangen, da haben sie ihr Herz gelassen, dort haben sie so ihre Götter angebetet, das war so, hey, was das Leben mir zu bieten hat, war in dieser Gegend so sehr offensichtlich. Und du musst dir das so vorstellen, Jesus läuft so mit ihnen an diesen Tempeln vorbei und fängt dann über Nachfolge zu reden. Im Kontext von, hey, das hat die Welt für dich. So, und jetzt reden wir mal über dich und mich. Ja, unterwegs, ne, während sie dort langlaufen, fragt er seine Jünger, für wen halten mich eigentlich die Leute? Extrem wichtige Frage für dein Leben. Okay, es ist eine Frage, die du beantworten musst. Wer ist Jesus für dein Leben? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Die Antwort ist ein bisschen komisch. Die Jungs glaubten einfach, beziehungsweise sie sagten, hey, die Leute glauben, du bist eine Reinkarnation von irgendeinem alten Propheten. Okay, in der Bibel haben wir diese alten Propheten, Elia jetzt zum Beispiel hier, ne, der hat richtig Gas gegeben und Zeichen und Wunder getan. Sie haben Jesus gesehen und Jesus hat diese Zeichen des Elias, diese Dinge getan. Und die Leute dachten einfach, hey, Elia ist zurückgekommen. Okay, oder Johannes der Täufer war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Sie denken, okay, vielleicht ist Johannes der Täufer zurückgekommen und so weiter und so fort. Und sie geben diese Antwort und Jesus sagt, und ihr, für wen haltet ihr mich, wollte er wissen. Okay, wir lesen mal weiter. Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Okay, Petrus sagt, hey, du bist Christus, du bist der, auf den wir schon alle warten. Wir warten schon so lange, beten schon so lange, du bist jetzt der Retter, den Gott geschickt hat. Du musst wissen, Petrus gibt hier zwar die richtige Antwort, er hat aber keinerlei Ahnung, was diese Antwort bedeutet. Deshalb sagt Jesus gleich zu ihm, hör auf, darüber zu reden, weil du hast keine Ahnung. Okay, weil in Petrus' Vorstellung war das so, dass der Retter ein irdischer König sein wird. Sie dachten, und das war die Hoffnung der Jünger, Jesus wird nun König in Jerusalem. Und die Rettung geschieht als Rettung von Rom. Okay, Jesus wird König, sie werden Minister. Okay, das war wahrscheinlich, wie Petrus sich sein Leben vorgestellt hat. Hey, ich werde hier Minister für Verteidigung oder so, oder Gesundheitsminister, so, keine Ahnung. Ich spiele hier eine große Rolle und wir werden gemeinsam die Römer rauskicken. Okay, Jesus, wir glauben, du bist der Christus, du bist der Retter. Gott hat dich gesandt, um unser Volk von den Römern zu befreien. Du bist der Christus, der von Gott gesandt hat. Jesus schärfte seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden. Dann erklärte er Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorsteht. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Okay, Jesus sagt, hey, ihr denkt, ich werde König. Freunde, ich werde leiden, ich werde verurteilt und ich werde getötet werden. Okay, wir lesen weiter. Aber nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus von seinem Tod. So, jetzt Lieblingsstelle in der Predigt. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Mann, ich meine, das mache ich mit meinem Sohn, ne? Dass ich ihn nehme. Paul, komm hierher. So, ne? Und dann kriegt er Ärger. So, aber so gehst du nicht mit Gott um. Okay, das machst du auf gar keinen Fall mit Gott. So, ne? Jedenfalls, das war irgendwie auch Petrus. Und ist das nicht Hammer, mit was für ein Leuten? Später sagt Jesus zu ihm, Petrus, du bist der Fels, auf dir baue ich meine Gemeinde. Okay, ohne Scheiß. Was kannst du machen, was so schlimm ist? So, okay, also. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Weg mit dir, Satan. Okay, er meint nicht wirklich Satan, er meint diesen Geist, der gerade hinter Petrus steht. Okay, das ist was, die Motivation, die er hat, weil was du sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. So, und jetzt gibt Jesus die Antwort auf die Frage, was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Wir lesen. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist, was Jesus sagt, was Nachfolge bedeutet. Jesus sagt, hey, kurz zusammengefasst, wenn du mir nachfolgen willst, dann geht es nicht mehr um dich. Okay, du bist nicht mehr das Zentrum deines Universums. Du bist nicht mehr der Mittelpunkt deines Lebens. Sondern in dem Moment, wo du Ja sagst, um mir nachzufolgen, dann komme ich ins Zentrum deines Lebens. Und dein ganzes Leben dreht sich von nun an nur noch um mich. Okay, es geht nicht darum, was du willst, was du planst, was dein Wunsch ist, sondern ich komme in dein Leben und du wirst für mich leben. Das ist, was Jesus hier sagt, was Nachfolge bedeutet. Und ich will dir ganz kurz mal zeigen, das ist total wichtig, dass uns auffällt, mit wem Jesus hier redet. Weil Jesus spricht hier nicht mehr mit den Jüngern. Okay, er spricht nicht mehr exklusiv mit dieser kleinen Schar von 12 Leuten, die er rausgerufen hat. Das ist nicht eine Ansage an ein paar wenige besonders hingegebene Leidenschaftliche. Jesus sagt nicht, hey, euch, ihr Jünger, ihr kommt, stellt mich im Mittelpunkt, nehmt euer Kreuz und der Rest, so ihr lebt normales Christsein. Es gibt Christsein, das zeigt uns dieser Text, nicht in 2 verschiedenen Hitzegraden. Es gibt nicht diejenigen, die Feuer und Flamme sind und Jesus zum Zentrum ihres Lebens machen und dann die normalen Christen. Okay? Es gibt nicht die hingegebenen, leidenschaftlichen, die es ernst meinen und dann die anderen halt alle. Sondern Jesus dreht sich hier weg von seinen Jüngern hin zu allen und sagt, hey, das, was ich jetzt sage, geht an alle. Alle Menschen, die mir nachfolgen wollen, die mir jemals nachfolgen werden, hör zu, das ist meine Ansage. Wenn du dazu Ja sagst, dann geht es nicht mehr um dich. Ich bin das Zentrum deines Lebens. Guck mal, er sagt, er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Okay? Ein Kreuz auf sich nehmen, wir tragen heutzutage so ein Kreuz als Schmuck. Ne? Und das ist um unsere Ketten und so. Damals war das ein Begriff, damit konnten Leute was anfangen, weil du hast ständig Leute in der Stadt gesehen, die ihr Kreuz getragen haben. Und Kreuz im Sinne von Hinrichtungssymbol Kreuz. Ja, das war etwas, du hast gesehen, wie Menschen ihr Kreuz getragen haben. Und wenn du diese Person gesehen hast, die ihr Kreuz getragen hat, dann war dir eine Sache klar. Diese Person ist ein Gefangener, ist nicht frei. Und diese Person entscheidet jetzt auch nicht, wie der Rest des Tages so gestaltet wird. Was mache ich nun mit meinem Kreuz? Sondern es war eine Sache klar, diese Person wird jetzt ihr Kreuz tragen, so lange, bis sie zu dem davor, vorher vorbereiteten Ort kommt und dort wird sie sterben. Das hat es bedeutet, wenn jemand sein Kreuz trägt. Okay, du wusstest, die Person ist nicht frei. Das ist gerade ein Gefangener und diese Gefangenschaft führt ihn in den Tod. Und Jesus sagt, hey, das ist, was Nachfolge bedeutet. Du bist nicht frei. Dein Leben gehört nicht mehr dir, sondern du nimmst dein Kreuz auf dich und gehst sterben. Und was muss sterben? Ich meine, ich muss sterben. Unser Wille muss sterben. Unsere Wünsche müssen sterben. Die Dinge so zu tun, wie unbedingt wir es wollen, dass wir selbst König und Gott unseres Lebens sind, das muss sterben. Du musst mal ganz kurz an Jesus denken. Ja? Stell dir mal ganz kurz vor, wir gehen mal so in Richtung Ostern und mal dir mal ganz kurz aus, wie Jesus sein Kreuz trägt. Ja, Jesus hat das Kreuz ja so durch die Straßen Jerusalems getragen. Und ich will dir etwas ganz Wichtiges jetzt darüber erklären. Okay, während du ihn da so siehst, von außen betrachtet, sieht das alles nach einer Niederlage aus. Okay, und weil er blutet, er wurde gerade gefoltert und er wird jetzt sterben. Okay, von außen betrachtet ist das, was du da siehst vor deinem Auge, eine Niederlage. Aber du musst wissen, bei Jesus sieht so der Sieg aus. Okay, du musst wissen, Jesus ist gerade auf dem Weg zum größten Sieg, zur größten Herrlichkeit, zur größten Stärke, zur größten Freude. Es ist kein leichter Weg, aber es ist der Weg zu einem überwältigenden Sieg für uns alle. Wenn Jesus uns nun einlädt, hey, komm und folge mir nach, und trage dein Kreuz, dann musst du wissen, Jesus lädt dich ein in ein Hammerleben. In ein Leben, das so voller Freude ist, das so siegreich ist, das so herrlich ist, das dich so erfüllt, das dich so vollpumpt mit Leben. Aber es ist kein leichtes Leben. Aber es ist siegreich. Aber es ist nicht leicht. Wenn du hier rumfragen würdest, ich bin mir sicher, du würdest in diesem Saal hier die glücklichsten Menschen dieser Stadt treffen. Wirklich. Echt, wenn du Leute hier fragst, wenn du mich fragen würdest, wie es mir geht, mein Leben ist nicht leicht, aber ich bin so glücklich, ich sage das öfters, ich kenne kaum jemanden, der glücklicher ist als ich. So, ne? Ist mein Leben leicht? Nein. So, ne? Aber ich bin so glücklich. So, ne? Aber mein Leben ist nicht leicht. Aber es ist ein tägliches, hey, ich lege mein Leben nieder. Ich lege meine Art und Weise, Dinge zu machen, nieder. Ich lege meine Bedürfnisse, ich packe das alles vor das Kreuz Jesu und sage, Jesus, es geht nicht mehr um mich. Sondern was immer du sagst, meine Antwort ist ja. Und ich will dir das so sagen, wenn deine Nachfolge noch ein Wenn beinhaltet, okay, wenn du sagst, hey Jesus, ich folge dir nach, wenn. Ich folge dir nach, wenn ich das noch tun darf, oder ich folge dir nach, wenn du das für mich tust und wenn das passiert und das passiert, dann sagt dieses Wenn eine Sache über dein Leben aus, nämlich, dass du kein Gefangener bist, dass du frei bist und dass du selbst König deines Lebens bist. Jedes Wenn in unserer Nachfolge sagt, hey, Jesus ist nicht Gott, wir sind Gott.
Aber Jesus lädt uns ein, hey, folge mir nach. Ich habe euch das ja gesagt, ne? Stimmungsmäßig sind wir jetzt hier, aber gleich geht's hoch, ja? Pass auf, und wir lesen mal weiter den Text.
Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Ja, okay, wer denkt, so in seiner Art und Weise es zu machen und so, darin Leben zu finden, darin ist kein Leben. Jesus sagt, wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Hey, das ist so der Plot-Twist im Christsein. Okay, das ist der Moment, wo es hammermäßig wird. Weil Jesus sagt, je mehr du das tust, je mehr du sterben gehst, je mehr du Jesus zur Priorität deines Lebens machst, je mehr dein Leben sich um Jesus dreht, umso mehr Leben wirst du bekommen. Du hast das Gefühl und die Welt sagt dir, du verpasst was. Du hast das Gefühl, du bist quasi ständig nur am Sterben, aber Jesus sagt, nee, die Wirklichkeit ist, du stirbst zwar, aber im selben Moment kommt Leben von einer ganz anderen Seite in dein Leben hinein. Okay? Von daher, wenn wir gemeinsam sagen, hey Jesus, wir wollen mehr in diesem Monat, wir wollen mehr in diesem Jahr, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass wir gleichzeitig sagen, Jesus, du kannst mehr von mir haben. Weil der Text sagt uns, hey, je mehr wir sterben gehen, je mehr wir unser Leben Jesus geben, umso mehr werden wir Leben gewinnen. Umso kraftvoller wird es, was er in unserem Leben tut. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Und was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wenn dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit dem heiligen Engel in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Okay, das ist der Text. Ich weiß ganz genau, dass einige hier heute sitzen und du sagst, Herr Krill, ich habe das alles, ich weiß das alles. Ich habe das auch schon mal in der Art und Weise wahrscheinlich aus deinem Mund gehört und ich habe vorhin den Gottesdienst-Zettel gesehen und ich habe diesen Text schon gespoilert und mir das angeguckt und ich wusste genau, worauf du heute hinaus willst. So, ich weiß, dass Jesus mein ganzes Herz will. Aber ich kann das nicht. Hey, vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich habe das verstanden, wozu Jesus mich aufruft in der Nachfolge, aber ich kann das nicht. Oder vielleicht sagst du, ich kann das irgendwie noch nicht. Ich bin da noch nicht. Okay, ich habe ganz viel Hoffnung für dich. Und zwar ist das unser erster Punkt heute, wenn du dir Notizen machst. Nachfolge geschieht Schritt für Schritt. Weißt du, das ist die gute Nachricht für uns alle. Gott glaubt an dich. Gott ist sehr barmherzig mit dir. Weißt du, warum ich das sagen kann? Weißt du, warum ich das sagen kann, dass Gott geduldig mit dir ist? Weil er gleichzeitig sagt, hey, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus sagt nicht, hey, spring von der Brücke. Jesus sagt nicht, gib dir eine Kugel. Jesus sagt nicht, erhäng dich. Weil all das sind Todesarten, jetzt gerade lebst du noch, dann bist du tot. Das ist nicht, was er meint, wenn er sagt, hey, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Die Nachfolge, in die Jesus uns ruft, ist eine Nachfolge, die geschieht Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Weißt du, Christsein ist nicht, heute beginnst du deine Reise mit Jesus und morgen bist du angekommen und die Person, die Gott sich vorgestellt hat. Sondern Christsein bedeutet, heute beginnst du deine Reise mit Jesus und morgen gehst du einen Schritt. Und dann fragst du den Heiligen Geist, was ist mein nächster Schritt? Und dann gehst du einen Schritt. Und dann gehst du einen Schritt. Und ich verspreche dir, wenn du erleben möchtest, dass Jesus in diesem Jahr mehr tut in deinem Leben als jemals zuvor, dann besteht dieses Mehr aus ganz vielen einzelnen Schritten, die Jesus für dich hat und die du gehen musst. Und du wirst am Ende des Jahres zurückschauen und sagen, wow, Jesus, ich bin zwar noch nicht da, wo ich hin will, aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr da, wo ich herkommen bin. Du hast so viel in meinem Leben getan. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines Pastors. Weißt du, die Bibel nennt Pastoren Hirten. Okay, meine Aufgabe ist es quasi, zwei Dinge sicherzustellen. Die eine Sache ist, dich immer wieder daran zu erinnern, dass deine Nachfolge eine sehr ernsthafte Sache ist. Okay, dich immer wieder dazu aufzurufen, hey, nimm die Sache mit Jesus ernst, weil er wird wiederkommen mit seinen Engeln. Es kommt der Tag, da kommt Jesus wieder und ich möchte, dass du vorbereitet bist. Und das Zweite ist, meine Aufgabe ist es, dir zu zeigen, was könnte dein nächster Schritt sein. wie ein Hirte seine Schafe nimmt und dann packt er sie aufs eine Feld und dann müssen sie nur noch fressen und dann nimmt er sie aufs andere Feld und dann müssen sie nur noch fressen. Das ist ein bisschen das Bild, das die Bibel hier gebraucht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. So, ne? Aber was ich quasi tun möchte jetzt, ist, ich will dir zeigen, was ist dein nächstes Feld zum Fressen? Ja? Ich will dir helfen, ich will dir Klarheit darüber schenken, hey, was ist dein nächster Schritt? Und dann wollen wir als auch Lead-Team der Kirche und mit all den Leuten, die hier mitmachen, dich anfeuern und sagen, hey, und nun geh diesen Schritt. Bleib nicht stehen in deiner Liebe zu Jesus. Bleib nicht stehen in deiner Sünde. Sei nicht zufrieden mit dem, was du hast, sondern entscheide dich einfach, hey, dieses Jahr, ich werde einfach einen Schritt gehen nach dem anderen. Ich werde einen Schritt gehen nach dem anderen. Und dann wirst du erleben, wie Gott unendlich viel mehr in deinem Leben getan hat. Ich will dir diese Schritte zeigen, okay? Und ich glaube, die allermeisten von uns können sich damit identifizieren. Und was ich möchte, ist, dass du überlegst, wo stehst du und was ist dein nächster Schritt, okay? Das allererste ist das hier. Komm und sieh, würde ich quasi das erste Level nennen an Nachfolge. Weißt du, dass die allererste Einladung, die Jesus ausspricht, ist, hey, komm und sieh. Ich habe heute Morgen in meiner Jahresbibel diese Geschichte gelesen, wie Petrus zum allerersten Mal Jesus begegnet ist. Wisst ihr, und was cool ist, Jesus sagt nicht, hey Petrus, schön dich kennenzulernen, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Er sagt nicht zuallererst, hey komm, geh sterben, sondern wisst ihr, was Jesus zuallererst mit Petrus macht? Er tut ein Wunder. Ja, er lässt dieses Netz so voll werden, dass es fast reißt und dann haben sie die Boote voll und die Boote sind so voller Fische, dass sie fast untergehen. Das Erste, was er ihm zeigt, ist, hey, komm, Petrus, und sieh, wer ich bin und was ich alles kann. Schau, check mich einfach nur aus, guck mal, was ich kann. Und das war dieser erste Moment, wo Petrus auf Jesus getroffen ist, das war ein Hammertag für ihn. Der muss sich gedacht haben, wow, natürlich folge ich dir nach, du bist ultra cool drauf. So, ne, alles voller Fische, so, ne. Weißt du, und unsere Gottesdienste hier in der Ekklesia haben eigentlich diesen Fokus. Eigentlich, unsere Gottesdienste könntest du überschreiben mit komm und sieh. Weil das ist, wie wir Gottesdienst feiern möchten. Wir wünschen uns, und ich als Pastor träume schon immer von einer Kirche, die voll ist mit Menschen, die einfach nur gucken wollen. Weißt du, die einfach sagen, hey, ich habe noch meine Fragen und ich weiß gar nicht, was ich von deinem Glauben halte und von dem, was du erzählst. Ich weiß nicht, ob es war es, ich weiß nicht, ob das mit Jesus war es. Ich will einfach nur kommen und sehen. Und wenn du das bist, ich heiße dich herzlich willkommen in der Ekklesia. Echt, ganz kurz, du bist mein Lieblingsgottesdienstbesucher. Echt, du, ich denke an dich, ich bete für dich, ich feiere das so, dass du hier bist. Das ist richtig toll und ich will dir sagen, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Okay, nimm dir alle Zeit, die du brauchst, einfach nur um zu kommen, um zu sehen. Komm einfach vorbei und schau dir das an. Aber du musst wissen, wir laden dich auch ein, einen nächsten Schritt zu gehen. Den nächsten Schritt würde ich mal so nennen, komm und sei dabei. Ja, komm und sei dabei. Weißt du, du bist herzlich willkommen, einfach nur zu kommen und zu sehen, aber ich lade dich ein, es gibt mehr. Weißt du, es ist nicht der Plan, dass du einfach ein Leben lang nun kommst und siehst, wie andere etwas mit Jesus erleben, sondern du kannst das erleben. Es ist nicht einfach der Plan, dass du kommst und erlebst, wie andere Menschen sagen, hoch, ich bin unglaublich glücklich, sondern du kannst das haben. Ich sage das ja hier vorne nicht, um irgendwen zu beleidigen, sondern ich sage das, um dir zu erzählen, mein Leben ist so voller Freude, weil ich möchte, dass du das erlebst. Jesus hat mein Leben so doll verändert und das kann wahr werden in deinem Leben. Deshalb komm und sei dabei, zuallererst sei dabei in der Familie Gottes. So eine werde Teil der Familie Jesu. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt, ist ein Kind Gottes zu werden, Teil der göttlichen Familie zu sein, in dieser Welt Hoffnung zu haben und einen Vater, der einen liebt und der himmlisch ist und über allem steht. Und ich lade dich so ein, wenn du da noch nicht bist, wenn du bei Komm und Sieh bist, hey, komm und lade Jesus ein in dein Herz. Werde Teil. Es wird Zeit, dass du es nicht einfach nur erlebst, wie andere es erleben, sondern dass es in deinem Leben wahr wird. Aber dann auch komm und sei dabei in unserer Kirchenfamilie. Ja, werde Teil unserer Familie. Gott hat eine Familie auf dieser Erde und das ist seine Kirche. Und der Ort, wo wir als Kirche zur Familie werden, ist in unseren Kleingruppen. David hat das gerade gesagt, in 3 Wochen starten unsere Kleingruppen. Und eine der besten Entscheidungen, die du dieses Jahr treffen kannst, ist, werde Teil einer Gruppe. Okay, werde Teil einer Familie, die einer kleinen Gruppe, die Teil einer großen Familie ist, unserer Kirche. Und das wird auf jeden Fall dein Leben verändern. Komm und sei dabei. Sei dabei. Schau nicht einfach nur, sondern erlebe es selbst. Okay, das nächste Level, so Level 3 in der Nachfolge, ist vielleicht das hier. Komm und wachse. Okay, komm und wachse. Nun lass Gott in deinem Leben arbeiten. Ja, nun streck dich aus. Hey, mach das. Es gibt diese YouVersion-App mit alles voller Bibelleseplänen. Nimm dir einen. So einen 7-Tage-Jahres-Wochenplan. Oder so einen Monatsleseplan. Mach irgendwas. Fang an, die Bibel zu lesen. Fang an zu beten. Komm und streck dich. Tu die Dinge, die wir als Kirche tun. Besuch die Gottesdienste. Hey, jetzt gerade die 21 Tage. Wir haben noch 14 Tage vor uns. Und ich lade dich so ein. Komm hierher. Ich verspreche dir, wenn du kommst in diesen nächsten Tagen und diese 14 Tage am Start bist und mit uns Gott suchst, du wirst am Ende einen Schritt gegangen sein. Und du wirst zurückschauen und sagen, wow, Gott hat mich verändert. Er hat mich berührt. Ich bin nicht da, wo ich war. Deshalb ist so eine intensive Zeit, echt, mir tut das so gut. Ich habe so doll Hunger, aber es tut mir so gut. So, ne? Von morgens von 6 bis 7, du brauchst nicht fasten, komm einfach vorbei. Du brauchst nicht mal beten, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie man betet. Komm einfach und setz dich dazu. So, wir gehen gemeinsam in die Gegenwart Gottes. Wir haben eine Andacht, wir haben einen Lobpreis, wir haben so eine Zeit, wo wir Gott begegnen können. Du wirst wachsen, ich verspreche es dir. Der nächste Schritt ist der hier, komm und diene. Okay, das ist nämlich jetzt der Moment, wo du sagst, okay Gott, was ist denn eigentlich dein Plan für meine Fähigkeiten? Was kann ich mit den Talenten tun, die du mir gegeben hast? Und ich sag dir, der Dienst für Jesus hat unglaubliche Kraft, dein Leben zu verändern. Aber das ist eine Sache, die wirst du halt niemals erfahren, bis du es nicht ausprobiert hast. Okay, du wirst nicht erfahren, wie Gott dienen dein Leben verändert, wenn du ihm nicht dienst. Du musst es einfach tun. Und du wirst erleben, dass dein Leben einen Unterschied macht und dieser Unterschied auch in deinem Leben stattfindet. Dein Leben wird anders werden, wenn du Jesus dienst mit den Gaben, die er dir geschenkt hat. Von daher nochmal die Einladung zunächst. Selbst Schritt 2, heute sprechen wir mit dir darüber, wie kannst du deine Gaben einsetzen? Was ist deine Berufung? Okay, was hat Gott dir geschenkt, dass du einsetzen könntest, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen? Du bist herzlich eingeladen. So, und Jesus hebt nun das Level der Nachfolge auf ein anderes Level, wenn er das hier sagt. Und das ist so der letzte Punkt. Komm und stirb. Das ist ja eigentlich die Einladung von Jesus. Das ist die Einladung, hey, komm und gib mir alles. Lass mich Herr deines ganzen Lebens sein. Und zwar nicht nur Sonntagmorgens, nicht nur an dem Abend in der Woche, wo deine Kleingruppe stattfindet, sondern komm und sterben heißt, Jesus, du kannst alles haben. Du kannst meinen ganzen Montag haben, du kannst meine ganze Woche haben, du kannst meinen ganzen Besitz haben, das ist nicht mein Haus, das ist dein Haus, nicht mein Auto, das ist dein Auto. Du sollst alles zur Verfügung gestellt haben. Ich will auf dieser Erde für dich und deine Zwecke leben. Ich möchte, dass mein Leben sich um dich dreht. Okay, das ist das Geheimnis des Christseins, ist je mehr du aufgibst, je radikaler und hingegebener du Jesus nachfolgst, umso mehr Leben wirst du haben. Du denkst nur, du gibst weg. Doch gleichzeitig füllt Jesus dein Leben mit Leben. Und das ist die Einladung, Jesus sagt, hey komm, es wird Zeit zu sterben. Freunde, kommt, wir gehen sterben. Kommt, wir leben nicht länger für diese Welt. Kommt, wir leben nicht länger für die Dinge, die in dieser Welt cool und populär sind und applaudiert werden. Kommt, wir leben anders. Und wir machen einen Unterschied auf dieser Welt. Und das ist, wohin Gott uns einlädt. Er sagt, hey, komm und stirb. Schau mal, wie wäre es, wenn wir in diesem Monat von keiner Hingabe zur vollen Hingabe gehen? Okay, ist nicht auf deinem Zettel. Wenn du sagst, hey, ich fange an, mich hinzugeben. Okay, wenn du vielleicht von Konsumenten zum Beitragenden gehst. Okay, wenn du aufhörst, einfach nur einen Sitz warm zu halten in einer Kirche und einfach nur herzukommen. Du bist herzlich eingeladen zu kommen. Verstehe das richtig. Aber es wird irgendwann, kommt dieser Punkt in deinem Leben, da bist du fett genug konsumiert. Ja, jetzt wird es Zeit zu geben. Jetzt wird es Zeit, dass du anfängst zu geben, was Jesus dir geschenkt hat. Und wie wäre es, wenn Jesus vom Retter deines Lebens, von dem, was er für dich tun kann, zum Herrn deines Lebens wird, was du für ihn tun kannst? Wie wäre es, wenn das stattfindet, dass nicht einfach nur Jesus zeigt, was er tun kann, sondern wenn du zeigst, was du tun kannst für Jesus, mit Jesus auf dieser Erde. Und das ist so ein bisschen, worüber wir uns unterhalten in dieser Predigtreihe. Und ich will dir so Mut machen, deinen nächsten Schritt zu gehen. Zu überlegen, okay, was ist mein Schritt? Und dann einen Schritt nach dem anderen in deinem Leben zu gehen. Was ich nun tun möchte, den Rest der Predigt, nicht mehr so lange, keine Angst, ich will zu den ersten beiden Ebenen der Nachfolge sprechen. Okay, ich will zu diesen Leuten sprechen, die auf diesen ersten beiden Leveln stehen. Und die nächsten Wochen werden wir uns über den Rest dieser Linie da unterhalten. Okay, weil, pass auf, ich möchte gleich von euch Reaktion auf etwas bekommen. Du wirst merken, wann der Punkt ist, zu reagieren. Ja? Wir haben hier eine Zahl, über die sind wir als Kirche sehr begeistert. Sie treibt uns an. Sie lässt uns glücklich einschlafen. Wir teilen sie, wir feiern sie, wir bejubeln sie. Okay, und es ist die Zahl, dass seit Anfang 2020 bis zu diesem Sonntag 108 Menschen uns über eine Kontaktkarte mitgeteilt haben, dass sie Jesus Christus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben. Hey, ist das großartig? Ja! 108 Menschen haben eine Kontaktkarte ausgefüllt und gesagt, hey, ich möchte Jesus nachfolgen zum ersten Mal oder ich habe mich entschieden, Jesus erneut nachzufolgen, zum Herrn meines Lebens zu machen. Und das ist Hammer. Das ist Hammer. Das ist so Hammer. Das ist Hammer. Das bewegt uns und das ist der Grund, warum wir das hier alles machen. Okay, pass auf. Da sind 108 Menschen nun in unseren Reihen. Ich meine, das hier sind jetzt 180. Okay, im ersten Gottesdienst hatten wir vielleicht 130. 108 Menschen von diesen Menschen hier sagen, hey, ich habe gerade erst mein Leben Jesus gegeben. Krille, was ist mein nächster Schritt? Gut, dass du fragst. Wir lesen das hier in der Apostelgeschichte. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Das ist sein nächster Schritt. Okay, 27 Mal im 27 in Zahlen, 2-7, 27 Mal im Neuen Testament sehen wir, wie Menschen Jesus Christus angenommen haben und sich unmittelbar danach taufen ließen. 27 Mal. Hey, und ich will dir so sehr heute Mut machen, diesen Schritt zu gehen, weil es ist absolut dein nächster Schritt, nachdem du gesagt hast, ich möchte Jesus nachfolgen. Dein nächster Schritt ist der Schritt ins Wasser. Okay, dass du sagst, hey, jetzt lasse ich mich taufen. Jetzt bekenne ich das, dass ich zu Jesus gehöre. Einige von uns sind als Kinder getauft. Dir will ich sagen, es war ein Hammertag in deinem Leben. Echt, deine Eltern haben sich dabei was Wunderbares gedacht und es gibt süße Fotos in deinem kleinen weißen Kleidchen. So, ne? Aber die Bibel zeigt uns an 27 Stellen, dass die Taufe nach der persönlichen Entscheidung für Jesus stattgefunden hat. Okay, von daher, wir wollen diesen ganzen Tag nichts wegnehmen, echt jetzt ohne Witz. Es war ein wunderbarer Tag in deinem Leben und ein wichtiger Tag für deine Familie, aber jemand anderes hat es für dich entschieden. Wir als Kirche, wir segnen Kinder und taufen Gläubige. Wir taufen dich, nachdem du selbst für dein Leben die Entscheidung getroffen hast, hey, ich will Jesus Christus nachfolgen. Von daher, solltest du hier sein und solltest du Jesus in deinem Herzen haben und solltest du noch nicht getauft sein, dann hör mir die nächsten anderthalb Minuten richtig hart gut zu. Unsere nächste Taufe findet am 30. Januar statt. Okay, 30, das wird nämlich gerade für dich ein großartiges Datum werden. Okay, es wird stattfinden in deinem Terminkalender. Pass auf, Taufen bei uns in der Ekklesia sind in der recht aufwendig. Wenn du schon mal zu einer Taufe bei uns warst, dann läuft das in der Regel so ab, dass wir die Täuflinge hier vorne haben und dann gehen die nach hinten und unser Taufbecken ist quasi hinter dieser Leinwand. Wir übertragen mit einem Video aus einem Raum hinter dieser Leinwand und dann spielen wir immer ein Video ab, wo die Täuflinge quasi ihre Geschichte mit Jesus erzählen. Da wir aber so viele Menschen in unserer Kirche haben, die nicht getauft sind, okay, haben wir gesagt, wir machen es diesmal anders. Keine Geschichte, keine Zeit für Geschichten. Okay, du kommst einfach und wir taufen dich. Okay, soll heißen, Folgendes machen wir am 30. Januar. Okay, und vielleicht machen wir es nochmal so, vielleicht erstmal nicht mehr, wir wissen es nicht. Du kreuzt einfach an auf deiner Kontaktkarte, ich möchte mich taufen lassen. Schmeiß deine Kontaktkarte dort in dieses Kästchen oder meldest dich über unsere Homepage an oder kommst auf einen von uns zu und sagst, hey, ich möchte mich taufen lassen. Dann kontaktieren wir dich und wir reden mit dir quasi über den Ablauf von diesem Gottesdienst, weil es recht wuselig ist, so ein Taufgottesdienst. Ja? Wir erzählen dir, hey, du brauchst frische Klamottis, für den Rest sorgen wir. Wir haben ein schwarzes T-Shirt für dich, ihr wisst, warum schwarz. Ne? Wir haben Handtücher, alles da. So, ne? Wir sorgen dafür, dass alles gut funktioniert. Wir haben Raum, wo du dich umziehen kannst, okay, wo alles gut und sicher ist und so weiter und so fort. Und dann wird das am 30. so stattfinden, ich sage, hey, jetzt kommen wir zur Taufe und du kommst einfach nach vorne. Ich gehe mit dir mit, wir gehen nach hinten und taufen dich. Keine Geschichten. Wir wollen, dass von diesen 108 Menschen, die große Zahl der Menschen, die nicht getauft sind, das erleben als ihren gemeinsamen Taufabriss-Party-Sonntag. Ja, am 30. Januar. Und ich will dir so Mut machen, sei dabei. Okay, melde dich an für diese Taufe. Wir wollen als Kirche deine Entscheidung für Jesus feiern. Und Jesus sagt, hey, es ist dein nächster Schritt. Es wird Zeit, lass dich taufen. Jetzt sagst du, hey, meine Oma hat Hüfte. Und ich würde so gern, dass sie hier ist. Aber sie hat Hüfte und kann nicht dabei sein. Hey, wir haben da hinten Fotografen. Menschen, die werden ein Foto von dir machen, bevor du ins Taufbecken gehst, während du im Taufbecken stehst und wenn du aus dem Taufbecken rauskommst. Okay, und dann schicken wir dir diese Fotos, Anni, per E-Mail. Und dann kannst du die Omi zeigen. Okay, ich will nur, dass du Folgendes weißt. Es gibt keinen Grund, das länger aufzuschieben. Es gibt keinen Grund, warum du noch sagen solltest, hey, ich warte mit meinem nächsten Schritt. Sondern lasst uns gemeinsam diesen Schritt gehen. Ich würde das so feiern. Wir würden das so feiern als Kirche, dich taufen zu lassen. Und solltest dich zu taufen, und solltest du noch nicht überzeugt sein, ich habe drei Gründe, okay? Der erste Grund ist der hier. Wenn das der nächste Punkt ist. Ja, ich folge dem Beispiel Jesu. Okay, Jesus hat sich taufen lassen. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus sich hat taufen lassen? Weil da gibt es keine logische Erklärung für. Die Taufe ist nämlich das Symbol dafür, dass dein sündiges Leben begraben ist. Jesus war kein Sünder. Jesus hat nie gesündigt. Der einzige Grund, warum Jesus sich hat taufen lassen, ist, damit du weißt, es ist ein wichtiger Schritt in der Nachfolge. Okay, er hat uns vormodelliert, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Und eine der ersten Sachen war, die wir über ihn lesen, er ließ sich taufen. Von daher, Paulus sagt das hier, und das könnte ein gutes Lebensmotto sein für uns alle. Er sagt, hey, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Okay? Hey, mach einfach alles, was Jesus gemacht hat. Das ist sein Lebensmotto. Ich mach's einfach so wie Jesus. Und ich will dir, mach's so wie Jesus. Okay? Wenn's gut war für Jesus, sich taufen zu lassen, wird es auf jeden Fall gut sein für dich, dich taufen zu lassen. Okay, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist der hier. Ich bekenne mich öffentlich zu einem neuen Leben. Okay, die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, dass etwas Altes von dir gestorben ist und Jesus etwas ganz Neues begonnen hat. Schau mal, in Römer 6 lesen wir. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Hey, damals war das so, früher hat man Leute nicht getauft, wie wir es jetzt tun, wir machen ja so hinten Rücken rüber und wieder hoch. Damals haben die Leute quasi in so tiefes Wasser gestellt und die Leute sind untergetaucht, quasi so einmal. Und die hatten eine ganz nette Tradition, und zwar hatten die Leute weiße Kleidung an und über dieser weißen Kleidung war ein dunkler Umhang. Und in dem Moment, wo die Leute quasi untergetaucht sind, hat jemand diesen Umhang gelöst. Das heißt, sie sind mit einem dunklen Outfit unter Wasser gegangen, der Umhang wurde gelöst und sie sind weiß hochgekommen. Und das ist, was die Taufe symbolisiert. So, das ist, hey, alles, was ich war vor Jesus, der olle Krille, so der egoistische Krille, die ganzen Dinge, die ich getan habe. Hey, Jesus kam nicht in mein Leben und hat mich ein bisschen modifiziert. Jesus kam nicht und hat Krille ein bisschen besser gemacht, sondern die Taufe war der Moment meines Lebens, wo ich gesagt habe, hey Freunde, Jesus hat einen vollkommen neuen Krille gemacht. Alles ist neu. Nicht Dinge sind besser in meinem Leben. Alles ist neu. Und dann ist dieser Umhang diesen Fluss runtergeschwommen und du hast quasi geguckt, wie deine Sünde so weggeschwommen ist. Und das ist, was symbolisiert wird. Wisst ihr, die Taufe, das beste Bild dafür ist der Ehering. Dieser Ring macht nicht, dass ich mit meiner Frau Karen verheiratet bin, sondern dieser Ring zeigt allen, dass ich mit Karen verheiratet bin. Weißt du, die Taufe macht nicht, dass das passiert. Die Taufe macht nicht, dass du neu wirst. Die Taufe zeigt, dass du neu bist. Die Taufe ist ein Symbol von etwas, das passiert ist, als du gesagt hast, Jesus sei der Herr meines Lebens. Als du vielleicht hier gebetet hast, Herr Jesus Christus, ich gebe dir heute mein Leben. Das ist der Moment, wo Jesus sein Leben neu gemacht hat. Ob du das nun gefühlt hast oder nicht. Es war der Moment, als Jesus deine Ewigkeit im Himmel festgeschrieben hat, wo du zu einem Kind Gottes wurdest. Und die Taufe ist das Symbol dazu, wo Jesus sagt, hey, so, und nun zeig es allen. Okay, zeig allen, dass wir zusammengehören. Neues Leben mit mir. Und der dritte Grund, warum du dich taufen lassen solltest, ist der hier. Ich bekenne mich öffentlich zur Nachfolge. Wisst ihr, da draußen sagt man, Glaube ist Privatsache. Aber das ist bei Jesus nicht so richtig, richtig. Weißt du, wir als Christen, wir müssen nicht über alles reden. Wir müssen nicht ständig jedem alles Mögliche erzählen. Einige von euch muss das mal hören, vielleicht schon. Aber Jesus sagt, es gibt eine Sache, die solltest du erzählen. Und nicht nur die solltest du erzählen, sondern die musst du erzählen. Nämlich, dass wir jetzt zusammengehören. Und die Art und Weise, wie du es erzählst, ist, dass du in dieses Wasser gehst und dich taufen lässt. Es ist dein mutiges Bekenntnis vor der Welt. Hey, ich gehöre zu Jesus. Und Jesus will, dass du es einfach mutig bekennst. Wisst ihr, dieser Ehering hier, dieser Ehering ist, ich trage den nicht für meine Frau, sondern ich trage diesen Ehering für alle anderen Frauen dieser Welt. Ihr sollt wissen, ihr könnt das nicht haben. So, ne? Wisst ihr, das ist die Taufe. Die Taufe, wir machen das nicht nur für Jesus, sondern wir machen das für alle anderen, um zu sagen, hey, ich gehöre jetzt zu Jesus. Weiß nicht, wie es bei dir ist, ich gehöre zu Jesus. Und es wird Zeit, dass wir uns bekennen und mutig sind. Und ja, es kostet Überwindung. Und ja, hier sind so viele Leute. Und ja, keine Ahnung, wer bei YouTube zuschaut. Aber Jesus sagt, hey, mach's öffentlich. Stell dir mal vor, was wäre ich für ein Mann, wenn ich meinen Ehering abnehmen würde, wenn ich das Haus verlasse. Aber das ist wie einige hier Christ sein Leben. So, du nimmst deinen Ehering ab, komm, bist du hier raus. Und keiner weiß, dass du Christ bist. Und meine Frau, ich muss mir was anhören. So, ne? Aber die Taufe ist der Moment, wo wir sagen, Jesus, ich stehe zu dir. Ich gehöre dir. Wir leben zusammen. Hey. Nichts kann uns auseinanderbringen. Und ich möchte, dass jeder einzelne Mensch das weiß. Schau mal, wir lesen das hier. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich auch nicht vor meinem Vater im Himmel stehen. Okay, und ich will unbedingt nicht, dass dir das passiert. Von daher, lass dich taufen. Lass dich taufen. Lass der 30.01. der Tag sein, wo du deinen nächsten Schritt gehst. Und ich würde mir wünschen, liebe Ekklesia, dass wir so richtig, richtig viele Leute taufen und richtig gemeinsam feiern, wie Jesus heute noch Leben verändert. Und du wirst nach vorne geboostert werden in deinem Glauben, weil Jesus bekennt sich zu dir vor dem Vater. Und es ist ein kraftvoller Moment in deinem Leben. Amen. Meld dich an über unsere Kontaktkarte und sei dabei. Wir würden das unglaublich feiern. Komm, wir beten zusammen. Vielleicht würdest du deine Augen zumachen. Wir nehmen doch nochmal eine Haltung des Gebets ein. Weil vielleicht sind hier heute einige Leute, du sagst, hey, das mit der Nachfolgegrille, das ist so eine Sache. Ich nehme das nicht ernst. Mein Leben dreht sich nicht um Jesus. Ich bin eigentlich im Mittelpunkt meines Lebens. Und heute, weißt du, das, was so hammermäßig bei Jesus ist, dass er immer wieder kommt und diese Einladung immer wieder steht, hey, folge mir nach. Okay, komm und stell mich ins Zentrum deines Lebens. Und heute kommt er wieder. Und du kannst heute die Chance ergreifen, die er dir gibt. Dass du sagst, hey, ich schaue nicht einfach nur wie andere was mit Gott erleben. Ich finde das nicht einfach nur cool, was Pastor Krille da vorne mit Gott erlebt, sondern ich will es selber erleben. Ich will, dass das wahr wird in meinem Leben. Und das ist die Einladung, die aussteht. Und in alles, was du tun darfst heute, ist dazu ja zu sagen. Zu sagen, Herr Jesus, ja, ich möchte das. Und wenn das dein Wunsch ist, oder vielleicht ist das auch wieder dein Wunsch, vielleicht hast du das schon mal gemacht, aber du merkst, hey, ich habe mich entfernt und will heute zurück, dann bet einfach jetzt mit mir. Okay, ich bete dir ein Gebet vor und du nimmst dieses Gebet und machst es zum Gebet deines Herzens. Wenn wir gemeinsam sagen, Herr Jesus, ich höre heute deine Einladung, dir nachzufolgen. Und ich sage ja. Ich folge dir nach. Heute sollst du mein ganzes Herz haben. Mein ganzes Leben soll sich um dich drehen. Nicht länger bin ich König. Ich mache dich zum König meines Lebens und meines Herzens. Ich will dich. Fülle mein Herz mit deinem Geist. Schenke mir neues Leben. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Danke, dass sie mich nicht von dir trennen. Ich liebe dich und folge dir nach und werde dir dienen, bis ich sterbe. Halleluja. Amen. Komm, wir geben Jesus einen riesen Applaus für alles, was er im Leben tut von Menschen.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.